Zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Ägypten gibt es jede Menge schlechte Nachrichten von Experten und Wissenschaftlerinnen. Deutschland wird seine Klimaziele wohl verfehlen, sagt der Expertenrat der Bundesregierung. 65% weniger Treibhausgase als 1990 sollte Deutschland eigentlich dann produzieren, wird aber wohl nicht klappen. Und schon 2026 soll es wohl so weit sein, dass die Jahresdurchschnittstemperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt, sagt die Weltwetterorganisation. Jetzt wird wieder 2 Wochen gesprochen, verhandelt, beraten. Und die Frage ist, was das denn tatsächlich bringen kann. Ich habe Ottmar Edenhofer am Telefon, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Guten Morgen, Herr Edenhofer.
Guten Morgen.
Sie sind nicht in Ägypten, sondern hier geblieben. Warum?
Weil für uns jetzt als Wissenschaftler bei den konkreten Verhandlungen nicht viel zu tun ist. Das ist die Stunde der Diplomaten. Es gibt ein paar Veranstaltungen, da sind wir als Potsdam-Institut mit einigen Kolleginnen und Kollegen vertreten. Aber ich denke, meine Zeit ist besser investiert, wenn ich jetzt im Hintergrund die Dinge vorbereite, die dann schon für die nächste COP wichtig werden.
Haben sich auch gerade noch mal mahnend zu Wort gemeldet und gesagt, wir sind eher auf einem 3-Grad-Pfad. Also bei mir löst das so ein bisschen das Gefühl aus, guck mal, es bringt doch eh alles nichts. Also welche Erwartungen kann man da haben an die Klimakonferenz und welche haben Sie?
Naja, die Erwartungen an diese Klimakonferenz, die sind nicht groß. Schlicht der Tatsache geschuldet, dass auch gar nicht so sehr verhandelt wird, wie die Emissionen reduziert werden, sondern es wird ja vor allem verhandelt über die Verluste und Schäden, die Entwicklungsländer, Länder wie zum Beispiel Pakistan, wollen für die enormen Klimaschäden Versicherungslösungen, Kompensationslösungen. Das ist richtig, dass man das macht, aber das zeigt auch die Grenze dieser Konferenz. Im Kern bräuchten wir eigentlich ein zusätzliches Format, in dem die Hauptemittenten EU, USA, China, Indien darüber sprechen, wie man jetzt endlich die Emissionen reduziert. Wir haben ja 2021 wieder einen Höchststand bei den weltweiten Emissionen erreicht.
Ja, und was ist da jetzt nötig? Also wer muss sich da am meisten bewegen? Einfach alle?
Also nicht alle, sondern ich glaube, wenn man also sagen wir mal 6, 7 Hauptemittenten hat, dann hat man schon mehr als 2/3 der weltweiten Emissionen. Und die müssen jetzt einen Vorschlag machen, wie man also hier nach unten mit den Emissionen nach unten kommen kann. Ein Kernfehler oder eine Fehlkonstruktion des Paris-Abkommens ist ja, dass die Staaten nur freiwillige Selbstverpflichtungen auf den Tisch legen. Das heißt, wer sie nicht erfüllt, kann nicht sanktioniert werden. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass die Hauptemittenten sich eine Struktur überlegen, wo man sagt, wenn du mitmachst, mach ich mit. Also man nennt das in der Fachsprache Reziprozität. Und wir müssen hier auf Verpflichtungen kommen. Wir können also mit dem System, dass jeder einfach was auf den Tisch legt und dann sagt jeder, ja, das ist schön, da müssen wir jetzt langsam wegkommen. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit, diesen Verhandlungsmarathon da durchzuziehen. Und wir fragen uns dann vor jeder Weltklimakonferenz, ob es den Durchbruch gibt. Es wird auch diesmal nicht den Durchbruch geben. Wir brauchen neue Verhandlungsformate.
Und wenn Sie sagen, die Länder sollen sich dazu verpflichten, die großen Emittenten, heißt das dann auch, das müsste verbunden mit Sanktionen sein?
Ja klar, muss das mit Sanktionen verbunden sein. Das ist ja auch bei anderen internationalen Verträgen so, etwa in der Welthandelsorganisation. Es gibt fast auf der internationalen Ebene nirgendwo einen Vertrag, der ohne Sanktionen ausgestattet ist. Nur in der Klimapolitik hatten wir uns damals 2015 darauf eingelassen, dieses System der freiwilligen Selbstverpflichtungen, weil wir sonst nicht vorangekommen wären. Aber es stellt sich eben zunehmend heraus, dass die Staaten einerseits zu wenig versprechen und das, was sie versprechen, setzen sie nicht um.
Weil man sonst nicht vorangekommen wäre, sagen Sie. Und was macht Sie da hoffnungsvoll, dass das jetzt anders sein sollte? Also warum sollte sich China zum Beispiel darauf einlassen?
China hat gute Gründe, sich darauf einzulassen, weil auch China von den Klimaschäden vor 2030, aber dann vor allem nach 2030 erheblich betroffen sein wird. Auch Russland ist davon erheblich betroffen. Es ist ja nicht so, dass die Klimaschäden vor allem in Europa oder in USA zuschlagen würden. Das schlägt auch in den anderen Ländern zu. Und Pakistan ist ein hervorragendes Beispiel. Da war bei der letzten Flut 1/3 der Landfläche überflutet. Das kann auch in Indien passieren. Auch Indien hat gute Gründe, da mitzumachen. Und das, wenn man also USA Europa, Indien, Russland, China mit dabei hat, dann sind schon mehr als zwei Drittel der weltweiten Emissionen. Ich glaube, dieses Format, dass wir die Emissionsreduktion mit 194 Staaten verhandeln, das ist kein effektives Format.
Das heißt, Weltklimakonferenzen kann man eigentlich auch abschaffen oder was höre ich daraus?
Nein, die kann man nicht abschaffen. Das ist eine wichtige Institution, weil dort vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer ihre Sorgen und auch ihre Ansprüche artikulieren können. Die Schwellen- und Entwicklungsländer wollen für die Klimaschäden kompensiert werden. Und das ist etwas, was man auf diesen Konferenzen durchaus verhandeln kann, weil das alle angeht. Man kann auch auf diesen Konferenzen sehr wohl dann darauf hoffen, dass manche Staaten neue Ankündigungen machen. Aber dieses Format ist eben nicht gut genug, um zur Emissionsreduktion zu führen. Das haben wir uns jetzt 7 Jahre lang angeschaut. Die Emissionen steigen, steigen und steigen. Und so kann das nicht weitergehen.
Sind also die 1,5 Grad oder auch die 2 Grad, ist das noch in irgendeiner Art und Weise realistisch?
Also 1,5 Grad, das ist sicherlich sehr ehrgeizig. 1,8 Grad ist noch in Reichweite. Und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, dass man um jedes Zehntel Grad kämpft. Denn jedes Zehntel Grad steigert die Klimarisiken. Auch bei 1,5 Grad werden die weltweiten Korallenriffe verschwinden. Und auch 1,5 Grad verspricht keine hundertprozentige Sicherheit. Wir haben die Chance, dass wir unter 2 Grad bleiben. Aber da können wir jetzt nicht uns das erlauben, dass wir noch einmal eine Dekade vertrödeln, wie wir das in der vergangenen Dekade so gemacht haben.
Ottmar Edenhofer sagt das, Direktor und Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Edenhofer.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.